kommst in so einer Straße an, wo du jetzt denkst so, fuck ey, hier soll ein Tauchcenter sein. Und dann geht das so in den Keller runter und dann läufst du da rein. Dann hatten wir so einen russischen Tauchinstructor. Wir laufen rein und da, ohne Scheiß, da liegt so eine 9 mm auf dem Tisch, ein Haufen Messer, eine Granate. Und wir denken so, Alter, fuck, was ist denn jetzt los? Ne? Und du denkst dir so, okay, Mama, das, ja, weiß nicht, wie du die Nachricht jetzt bekommst.
Helden der Meere, der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Heute spreche ich mit Nico Deutsch. Er ist ein Filmemacher und filmt auch sehr, sehr gerne unter Wasser. Und man muss sagen, mittlerweile habe ich hier schon mit einigen Menschen gesprochen, die unter Wasser filmen oder fotografieren. Und es gibt einfach sehr, sehr viele Menschen, die Lust darauf haben, ihre Erlebnisse unter Wasser festzuhalten und mit anderen zu teilen. Dabei entstehen viele Bilder, die man irgendwie schon mal gesehen hat. Und Nico versucht, Dinge anders zu machen. Er versucht, einen Look zu kreieren, den man nicht so häufig sieht, oder an Orte zu gehen, die man eben auch noch nicht so häufig gesehen hat. Dafür taucht er in den Kelpwäldern Südafrikas ab oder unter dem 2 Meter dicken Eis des Baikalsees in Sibirien. Wie immer, wenn Filme im Spiel sind, über die wir sprechen, ist das Audioformat natürlich nur begrenzt geeignet, um alles rüberzubringen. Und deswegen ist diese Folge wieder ein Ocean Talk geworden, wo ihr euch dieses Gespräch anschauen könnt, da wir es im Studio aufgenommen haben und natürlich auch einige Filmaufnahmen, über die wir sprechen, zu sehen bekommt. Ganz oben in den Shownotes findet ihr direkt den Link dorthin. Und wie immer beim Ocean Talk spreche ich nicht alleine mit Nico, sondern Lukas Müller ist mit dabei. Ich bin ja eher der Podcast-Fan, als mir YouTube-Videos anzugucken, aber in dem Fall muss ich zugeben, die Folge gefällt mir als YouTube-Video tatsächlich noch besser als Podcast. Ich habe den Podcast auch ein bisschen gekürzt, um Sachen rauszunehmen, die eher nur dann Sinn machen, wenn man sich es auch anschaut, und dadurch ist der Ocean Talk fast eine halbe Stunde länger geworden. Egal für welche Variante ihr euch entscheidet, ob hier als Podcast oder gleich als Video, ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit Nico Deutsch. Heute mal eine Ankündigung in eigener Sache, denn dieser Podcast braucht deine Hilfe. Ich interviewe die Helden und Heldinnen der Meere nun seit fast 5 Jahren. Das tue ich mit viel Herzblut und großer Freude und stecke den Großteil meiner Arbeitszeit in die Produktion neuer Folgen. Leider generiert Helden der Meere nicht genug Einnahmen über Werbepartnerschaften, dass sich der Podcast finanziell trägt. Und das heißt, damit ich diesen Podcast langfristig aufnehmen und weiterentwickeln kann, müssen die vielen Stunden Arbeit, die in jede Folge fließen, auch irgendwie bezahlt werden. Ich weiß, dass viele von euch diesen Podcast sehr gerne hören. Und wenn ihr noch ganz lange hören wollt, könnt ihr Helden der Meere jetzt unterstützen. Dafür gibt es 2 verschiedene Wege. Ich habe auf Steady einen Account eingerichtet, auf dem ihr zu einem Teil der Helden der Meere Crew werden könnt. Das heißt, ihr könnt euch dort unterschiedliche Mitgliedschaften klicken, die schon bei guten 4 Euro im Monat anfangen. Das sind pro Folge weniger Kosten als für eine Tasse Kaffee. Für die Unterstützer und Unterstützerinnen auf Steady gibt es im Gegenzug exklusive Vorteile. Die Folgen könnt ihr schon einen Tag vor der offiziellen Veröffentlichung und komplett ohne Werbung hören. Es gibt immer wieder exklusive Gewinnspiele und je nach Paket bekommt ihr eine jährliche Postkarte, ein Buch mit Widmung oder ein persönliches Gespräch mit mir, um all eure Fragen rund um den Podcast loszuwerden. Wenn du Mitglied bei Steady werden möchtest, dann schau mal in den Shownotes, da gibt es einen Link zu den Werbepartnerschaften. Darin ist auch eine Verbindung zum Steady-Account dabei oder auf der Helden der Meere Homepage gibt es eine neue Seite, die heißt Unterstützen. Auch dort findest du alle Informationen, die du brauchst, um Teil der Crew zu werden. Zweitens gibt es nach wie vor die Möglichkeit, dem Blue Awareness e.V. beizutreten oder Spenden dorthin zu senden. Da würdet ihr dann auch eine Spendenquittung bekommen, sodass ihr euren Beitrag von der Steuer abziehen könnt. Ich bedanke mich bei allen, die diesen Podcast schon jetzt unterstützen und hoffe, dass sich da noch viele anschließen, damit wir Helden der Meere gemeinsam in sicheres Fahrwasser bringen. So, und jetzt zurück zur Folge.
Nico, schön, dass du hier bist. Lass uns mal zurückspringen
in die ersten Momente, wo du gemerkt hast, boah, unter Wasser sein, im Ozean sein, da steckt was für mich drin. Und du hast uns vorhin schon erzählt, da kannst du dich bis heute noch sehr genau dran erinnern.
Ja, also ich war wohl als Kind schon immer sehr fasziniert vom Wasser und die ersten Berührungen dann auch richtig mit dem Tauchen hatte ich dann mit 7. Da waren wir im Sommerurlaub und da gab es eben so ein, das waren keine Tauchtanks, Flaschen, sondern ein Kompressor oben mit so einem 5 Meter zweite Stufe Schlauch sozusagen.
Hooker-Tauchen heißt das, glaube ich. Ja, Hooker-Tauchen. Hooker ist Englisch für Shisha. Also ist das Englische, genau, was wir Shisha nennen. Mhm. Und dann ist das wie eine Hookah, dass man an dieser Pipe hängt. Ja, genau, ja.
Ja, und das waren so die ersten Momente. Mein Vater ist immer am Tauchen gewesen und ich wollte halt immer mit. Ne? Ging halt nicht aufgrund des Alters etc. Und so hat es dann angefangen. Das hat mich auch total begeistert abgeholt. Und dann habe ich eben mit 10 Jahren sofort, als es offiziell legal war, meinen Open Water machen wollen. Und den habe ich dann mit 10 gemacht. Und
hast du noch so Momente vor Augen, wo du sagst so, boah, ey, das ist noch ganz lebendig vor meinem inneren Auge?
Also ich hatte tatsächlich am Anfang so diese ersten Tauchgänge, wo es runterging an der Leine, hatte ich immer Probleme so mit dem Druckausgleich. Ich bin einfach nur noch so getaucht gefühlt. Also ich, weil ich nonstop dann Druckausgleich, ich habe gerafft, okay, wenn ich den regelmäßig mache, dann funktioniert das. Ne? Ja, und dann gab es so ein paar Momente, erste Clownfische unter Wasser in real zu sehen, an die kann man sich schon gut erinnern. Das sind dann so Momente, wo es, glaube ich, alles angefangen hat dann.
Und jetzt die zweite Leidenschaft, nämlich das Fotografieren, das Filmen. Gab es da so ikonische erste Momente, wo du auf einmal gemerkt hast, wow, da steckt was für mich drin?
Hat auch sehr früh angefangen. Ich hatte dann diese Kompaktkameras mit Unterwassergehäuse, damals auch noch die so Analogkameras.
Also ganz früh auch Unterwasserfotografie.
Unterwasser, ja, auch als Kind dann, 12, 13 Jahren hatte ich dann so.
Und auch so diese Klickkameras.
Genau, diese Einwegkameras zum Fotografieren. Natürlich absolut, kannst du nicht vergleichen mit heute, aber so hat es angefangen. Und dann dieser Wow-Moment kam, glaube ich, als wir dann so diese Digitalkameras mit Unterwassergehäuse mitgenommen haben. Die konnten dann schon in HD filmen. Und als ich das dann das erste Mal bearbeitet habe, das Footage, ein bisschen Musik drunter, dachte ich, ja, also das könnte was werden. Ne? So. Natürlich auch grottenschlecht, aber zu dem Zeitpunkt. Und habe ich aber schon gespürt, dass es was ist. Auch das Filmen, das hatte nicht nur unter Wasser angefangen. Ich habe auch so gerne schon über Wasser einfach den Camcorder von meinen Eltern genommen. Und irgendwie hat sich das dann so zusammengefunden.
Was war einer deiner ersten Filme?
Boah, also meinst du jetzt so Spaßfilme als,
ja, ja,
als
genau.
Kind
was
oder so?
Das erste, wo du gesagt hast.
Das erste Projekt, wo du die Leute zusammengeholt hast und gesagt hast, so, setzt euch hin, jetzt zeige ich euch den Film.
Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich irgendwie entweder ein Tauchvideo oder tatsächlich beim Skiurlaub oder irgend sowas, also ja.
Cool. Und darauf sollten noch einige Filme folgen und das Ganze sollte sehr, sehr professionell werden. Da werden wir gleich drüber sprechen. Vorher haben wir aber noch ein paar Entweder-Oder-Fragen für dich. Die erste, Festbrennweite oder Zoom-Objektiv?
Boah, ich fühle mich wie so ein Politiker, der jetzt nicht Ja oder Nein sagen kann.
Mann.
Also das Problem ist natürlich, in welcher Situation. Ne? Also ich liebe Festbrennweiten. Über Wasser, unter Wasser. Festbrennweiten.
Schön.
Richtige Antwort. Salzwasser oder Süßwasser?
Salzwasser.
YouTube oder Fernsehen?
YouTube.
Tiere oder Menschen als Motiv?
Tiere.
Auftragsarbeit mit großem Budget oder Low-Budget-Independent-Produktion?
Low-Budget-Independent.
Wieso?
Also aus Erfahrung, man hat einfach mehr Freiheit, man ist flexibler und der Druck ist auch nicht so hoch. Also bei diesen großen Produktionen, da muss halt auch geliefert werden und dann ist die Arbeit stressiger und Stress ist nicht so meins.
Mhm. Das ist gut.
Die berühmte blaue Stunde, also Magic Light, lieber Über- oder Unterwasserfilm?
Nee, die Überwasser.
Überwasser.
Ja. Mhm.
Ja, wir haben uns das angeschaut, was du so machst, und haben so festgestellt, es gibt so ganz unterschiedliche Bereiche, für die du filmst. Und da sind einige Videos dabei, wo man gemerkt hat, okay, da stecken Werbepartner mit dahinter, aber es ist nicht nur ein plumper Werbespot, sondern es ist eigentlich ein Video, was eine eigene Geschichte erzählt und mehr oder weniger so ein bisschen sponsored by ist. So kommt's mir zumindest vor. Und eines dieser Videos, an denen wir da hängen geblieben sind, ist das Video My Moment. Gerade das Thema Licht, was gerade schon so angeklungen ist mit dieser blauen Stunde, ist etwas, was uns da total begeistert hat. Den Blick, den du für das Licht hast und wie du das Licht einsetzt, um damit Stimmung im Film zu erzeugen. Und vielleicht kannst du einfach mal erklären, wie blickst du auf das Thema Licht? Wie würdest du das beschreiben? Was macht das aus? Über, unter Wasser, welchen Stellenwert hat Licht?
Licht habe ich erst über die Jahre lernen müssen, aber ich dachte immer, ne, die Kamera ist wichtig, ich brauche einen Dolly, einen Kran, was weiß ich, aber am Ende alles scheißegal, Licht ist A und O, also unter Wasser und über Wasser. Aber ich muss hier auch sagen, die Credits dazu, ich habe den Film zusammen mit Markus Sies, einem Kollegen, gemacht, und der hat ein unglaubliches Verständnis von Licht. Da habe ich auch sehr viel drüber gelernt, und ich habe versucht, die Ideen, die er über Wasser hatte, also er hat Regie geführt, und die Anweisungen natürlich dann auch unter Wasser oder das wiederzuspiegeln. Also wir hatten ja auch im Voraus mal über diesen Film gesprochen, über dieses Cineastische, und unter Wasser ist man halt oft, kennt man diese klaren, neutralen, clean Aufnahmen. Ich habe, alles ist scharf, alles ist schön ausgeleuchtet etc. Aber dieses Szenische fehlt da ein bisschen und sollte da mit rein. Und deswegen unterscheidet der sich vielleicht auch ein bisschen von anderen Filmen, dass der unter Wasser ein bisschen mehr auf diesen Aspekt eingeht und dass wir geguckt haben, wie können wir unter Wasser mit dem Licht arbeiten.
Ja. Der Film hat mich auch abgeholt, weil ich das Konzept und das Skript sehr cool fand. Also wir haben, wenn wir Expeditionen machen oder auch Filme, egal was, immer die Hoffnung, dass man was Tolles sieht, aber eigentlich eine Erwartungshaltung, dass man gar nichts sieht, weil dann kann man nicht enttäuscht werden. Und was ich total cool fand, war an der Message von dem Film, die ja nicht nur war, kauft hier ein Produkt, dass Sarah ja als Protagonistin genau das darlegt, ne? Dass man rausgehen sollte, um was zu erkunden, und dann aber nicht die Erwartungshaltung hat, was zu sehen. Wie hat sich das im Dreh dargelegt? Also gibt ja viele spannende Szenen oder sowas. Also gab es Sachen, die ihr einfangen wolltet, habt ihr aber nicht bekommen, und dann andersherum gab es Sachen, die ihr bekommen habt, die ihr gar nicht erwartet hattet.
Also es gab eine Idee, wie der Film aussehen sollte oder kann. Die Schwierigkeit war tatsächlich, dass wir ein Pyjama-Hai filmen wollten und dass Sarahs Traum ist, sie geht dorthin, um ihren Traumhai, den Pyjama-Hai, zu sehen.
Wieso so jetzt, der Pyjama-Hai? Wieso ist das ihr Lieblingshai?
Sarah liebt einfach alles, was klein und süß ist, und okay. Haie natürlich, und sie liebt zu schlafen. Also okay. Sarah ist. Die Schwierigkeit ist, du kannst das ja nicht bestellen. Ne? Du kannst ja nicht sagen, ich gehe da hin und ich möchte jetzt die und die Aufnahme haben. Das musst du dir erarbeiten. Und es war auch so, dass wir es nicht geschafft haben, tatsächlich. Das kommt alles im Film, ne? Das sind alles die Behind the Scenes. Aber wir haben es nicht hinbekommen, auf die Art und Weise den Pyjama-Hai in der Bucht, in der wir waren, zu finden. Das heißt, wir mussten nochmal an eine andere Location, wo die einfach häufiger vorkommen. So haben wir dann nach ein paar extra Drehtagen, die wir dann noch draufgepackt haben, auch ein Pyjama-Hai vor die Linse bekommen. Hm.
Was ich total spannend finde, und ich hoffe, ich darf da so persönlich nachfragen, wir haben gerade schon über Sarah gesprochen, die Person, die du in diesem Film zeigst, und tatsächlich ist es deine Partnerin.
Korrekt.
Und ja. Da stellen sich mir so viele Fragen, vor allem, wie habt ihr zueinander gefunden? Habt ihr euch quasi durch die Arbeit als Filmer und Taucherin, als Model kennengelernt, und daraus ist dann eine private Beziehung entstanden? Oder war es andersrum, dass ihr euch kennengelernt habt und dann irgendwie euch gegenseitig mit in dieses berufliche Feld mit reingenommen habt?
Also die Kurzfassung, jetzt kommt wieder Alfred Minar, ein Fotografenkollegen, den ich kennengelernt habe, hier in Düsseldorf auf der Boot. Mit dem war ich zusammen am Lake Baikal. Er hat fotografiert, ich habe gefilmt.
Da werden wir auch noch gleich drüber
sprechen. Und ja. er kannte Sarah auch sehr gut und sie war zu dem Zeitpunkt, hat so eine Ocean Plastic Welttour gemacht, wo sie auf 7 Kontinenten war und zu dem Zeitpunkt war sie gerade in Vorbereitung für die Antarktis und war auch unterm Eis tauchen. Ja, dann haben wir tatsächlich halt uns ausgetauscht über das Eistauchen, über Alfred und weil sie auch Projekte macht und umsetzt, haben wir gesagt, ey, wir müssen mal was zusammen machen. Und um das kurz zu machen, aus diesem Projekt wurde dann halt doch auch mehr Privates am Ende. Ja. Und ja.
Und wie? Gutes Projekt.
Gutes Projekt, ja. langes Projekt.
Und wie ist die Dynamik, wenn man da zusammenarbeitet? Weil, also man stellt sich erstmal total cool vor, aber wenn ich nur kurz drüber nachdenke, denke ich auch, wow, kann auch ganz schön herausfordernd sein, wenn es da eine Vermischung gibt.
Ist es, glaube ich, auch. Also ich kenne kein Paar, das so viel zusammen ist wie wir. Also weil wir zusammen wohnen, arbeiten, dieselben Kundenprojekte machen. Also es ist schon, da ist manchmal schwierig, dieses Privat- und Geschäftliche zu trennen. Auf der anderen Seite verstehen wir uns halt auch blind unter Wasser. Also das ist Wahnsinn. Sarah weiß ganz genau, wenn ich jetzt einen Shot will, wie sie durch den Kalb rauskommt, die sieht mir im Gesicht an, ob sie nochmal den Shot wiederholen muss oder nicht. Also cool. Und wie sie sich positionieren muss, gerade als Model, ist einfach für mich richtig leicht. Also das merke ich dann immer, wenn ich mit anderen Personen unter Wasser arbeite, die vielleicht nicht so viel Kameraerfahrung haben oder die mich nicht so gut kennen. Das ist einfach was ganz anderes und da verstehen wir uns dann blind. Also ja, aber es ist manchmal schwierig, aber hat auch, also beide Seiten ist, ja.
Diese Sprache unter Wasser zu haben, das ist so wichtig, weil sobald man über Wasser ist, kann man ja mit Leuten verbal reden. Unter Wasser muss das alles nonverbal passieren. Wenn du aber mit anderen Leuten arbeitest, fällt dir dann auf, wie schwierig das ist im Vergleich oder ist das herausfordernd?
Also es gibt noch andere Personen, mit denen ich auch sehr gut unter Wasser arbeiten kann. Aber ich merke halt, wenn ich mit Personen arbeite, die Guides zum Beispiel, die wir mit dazu nehmen noch als zweite Person oder so, da merkt man einfach den Unterschied, ob jemand das schon öfters gemacht hat, wie über Wasser, wie wenn jemand öfters vor der Kamera steht, das merkst du einfach. Und so ist es unter Wasser auch. Und da kommt halt nochmal diese Kommunikation dazu, diese Schwierigkeit, wenn du nicht weißt, wie die Person sich positionieren soll, wie die Flossenhaltung sein soll oder sonst was. Das ist dann schon tricky. Auch diese, also da bin ich auch nicht sehr gut drin in meiner Handkommunikation unter Wasser. Da kriege ich auch von Sarah immer auf den Deckel, weil sie ist da super. Sie ist Tauchlehrerin, ne? die kann das. Das ist Wahnsinn, wie die unter Wasser mit anderen auch kommunizieren kann und die verstehen sie. Wenn ich das mit Personen mache, dann verstehen die mich nicht, aber Sarah versteht mich. Also ich mach irgendwie noch mit Handschuhen an irgendwie, ne? Und ja, sie weiß, okay, ich soll es nochmal machen oder höher, tiefer, was weiß ich.
Aber der Albtraum eines jeden Tauchlehrers, ja.
Ja, genau. Nee, da kann sie mich dann blind lesen. Cool. Und da haben andere, das liegt vielleicht auch an mir, dass ich an meiner Kommunikation unter Wasser mit meinen Händen ein bisschen arbeiten könnte. Weil ich immer denke, ist doch klar, aber natürlich
nur
musst du dich
Wasser,
in die
ne?
Lage, unter Wasser ja. Hoffe ich doch. Du musst dich natürlich immer in die Lage des Tauchers auch versetzen und ja.
Cool. Ja, lass uns nochmal einen anderen Spot rauspicken, der dich sehr herausgefordert hat. Und zwar hast du es vorhin schon mal angesprochen, der Baikalsee. Also ganz häufig sprechen wir ja hier über den Ozean und das Salzwasser. Und deswegen hatten wir vorhin auch die Frage dabei mit dem Süßwasser. Nimm uns mal mit an den Baikalsee. Ich glaube, jeder hat es schon mal gehört. Aber wo liegt der eigentlich und was ist das für ein Ort? Was ist das für eine Natur, der du dich da ausgesetzt hast?
Also der Baikalsee. Ich kenne jetzt die Fakten nicht, aber also die genauen Zahlen, ist auf jeden Fall der tiefste Frischwassersee, den wir haben. Ich glaube auch der mit dem größten Wasseraufkommen, soweit ich weiß. Der liegt in Sibirien, in Russland und es ist wirklich krass dort. Also ich war davor nicht zum Tauchen dort, aus anderen Gründen. Und ich habe den See dort gesehen, da war er gerade am Einfrieren. Und der hat mich schon total beeindruckt. Und zu dem Zeitpunkt dachte ich, hey, da muss ich irgendwann mal wiederkommen und da drin tauchen. Und dann tatsächlich Alfred Minard wieder, der tatsächlich im Suff auf der Bootsmesse haben wir uns kennengelernt. Und er meinte, ja, er hätte da Bock und er hat da so ein Projekt. Und ich so, hey, da war ich erst. Das ist ultra krass. Und er meinte so, ja, dann komm mit. Ja, okay. Und dann am nächsten Tag habe ich realisiert, also das Gespräch konnte ich mich schon noch dran erinnern und habe ich das jetzt echt zugesagt. Und dann haben wir uns nochmal getroffen und dann ging es zum Baikalsee. Und die Idee war dann, diese gewaltigen Eismengen oder dieses kalte Wasser, diesen krassen See zu zeigen. Das Ganze dann eben noch in Verbindung mit dem Tauchhersteller, das einzufangen. Und im Endeffekt war das so eine wirkliche, ja, so eine YOLO-Aktion eigentlich. Komm, lass machen und wird schon hinhauen. Ich hatte keinerlei Trockentauch-Erfahrung bis zu dem Zeitpunkt. War noch nie unterm Eis, ich war noch nie richtig in der Höhle, also mitten allein und was weiß ich.
Perfekte Kondition für eine YOLO-Aktion.
Genau, ja. Und ich habe auch dann Tauchkollegen hier gefragt und ne, die Tauchbranche, also macht das bitte nicht. Aber alle haben gesagt, ja, nee, also macht gar keinen Sinn, mach erstmal einen Trockentauchkurs und was weiß ich.
Also eine ziemlich dumme Aktion eigentlich.
Eigentlich ziemlich dumm. Ich hatte nicht mal eigene Ausrüstung, also wirklich. Also wenn du aus heutiger Sicht würde ich jedem sagen, Alter, du stirbst einfach, ne? Und mach das nicht. Ja, aber der Leichtsinn und diese, ja, das kriege ich schon hin irgendwie, ne? Wie so oft. Ich habe ja bisher immer überlegt, ne? Der Kameramann stirbt nie, wie man ja so schön sagt. Ja, dann sind wir dahin, haben auch richtig krass, ich weiß nicht, wie tief ich ausholen soll, aber dieses Tauchcenter, als wir ankamen, richtig coole Leute auch, also absolut der Hammer, aber du kommst in so einer Straße an, wo du jetzt denkst so, fuck ey, hier soll ein Tauchcenter sein und dann geht das so in den Keller runter und du denkst dir so, okay Mama, das, ja, weiß nicht, wie du die Nachricht jetzt bekommst und dann läufst du da rein, dann hatten wir so einen russischen Tauchinstructor. Wir laufen rein und da, ohne Scheiß, da liegt so eine 9 mm auf dem Tisch, ein Haufen Messer, eine Granate und wir denken so, Alter, fuck ey, was ist denn jetzt los, ne? Aber super geil, der Typ. Der hat dort auch richtig krasse Dives, 100 plus Meter Tauchgänge, war Support Diver für diesen Eistauchrekord neulich im Baikalsee auch. Also super Dude. Und ja, und dann spricht er natürlich auch kein Wort Englisch. Das heißt, ich musste jetzt hier mit jemandem tauchen. Ich habe noch nie unterm Eis getaucht, noch nie trocken getaucht. Ich mache jetzt hier aber einen Film und wir können uns nicht richtig verständigen. Wir hatten jemanden dabei, eine Freundin dann, die vor Ort war, die konnte Englisch und Russisch. Und ja, und dann haben wir...
Dann ist ja alles klar.
Ja, dann erster Testtauchgang war dann nicht unterm Eis. Das war dann sozusagen, wo der Baikalsee in den Fluss übergeht. Da sind wir dann her. Ah, das war das Nächste. Dann haben wir Leihausrüstung natürlich gebraucht. Das heißt, ich hatte einen XXL-Trockentauchanzug. Also, ne, ich bin 1,70. Ich bin fast immer beim Paddeln aus den Schuhen immer rausgerutscht.
Und das muss man sagen, ist ja auch noch gefährlich aufgrund der Tatsache, dass du ganz andere Verhältnisse hast dann von der Luft her. Ne? Also eigentlich viel zu viel Luft.
Ja.
Und das kann beim Tauchen halt dann gefährlich werden mit dem Tauchen. Ne?
Und ich bin sozusagen, ich hatte ja keine Undergarmen. Ich hatte Skiunterwäsche mit und eine Daunenjacke. Wenn die nass wird, dann, also es ist wirklich so Paradebeispiel, wie man das nicht macht. Ja, und dann ging es zum ersten Testdive und ich habe es geschafft, zwei rechte Handschuhe einzupacken. Das heißt, ich weiß nicht, ob wir jemals...
Guck mal, die schütteln auch den Kopf, das erste Mal in allen Ocean Talks.
Ob ihr jemals so in so eiskaltes Wasser eure Hand mal reingehalten habt, wie das brennt. Das ist wirklich, dieser See ist so scheiße kalt. Also der die Löcher, komme ich gleich zu, die Löcher, die wir dann gemacht haben, die sind innerhalb von Minuten wieder oben so eingefroren. Du hast super schnell wieder eine Eisschicht gehabt. Also das Wasser ist verdammt kalt. Ja, anyway, dann mit zwei rechten Handschuhen. Den habe ich dann auf links gedreht und dann bin ich erstmal los. Erster Tauchgang, dann hat der sozusagen haben wir uns aufgeteilt mit noch einem anderen Instructor. der auch kein Englisch konnte. Und der hat dann die Übungen aber vorgemacht, ne, mit Händen und Füßen irgendwie verständigt. Rolle, was weiß ich, hat alles geklappt. Ich sag mal, vielleicht bin ich da auch ein bisschen begabter in, oder talentierter.
Ja, du hast ja Leistungssport Skifahren gemacht, ne? Dann fliegt einem das zu.
Ich tauche ja, seit ich 10 bin, ich fühle mich unter Wasser einfach wohl.
Ja,
und
ist viel wert, ja.
Es hat einfach alles sofort funktioniert irgendwie. Also klar, Trockentauchanzug, überall war Luft, ne, weil der auch viel zu groß war und Co. Aber irgendwie hat es funktioniert. Mhm. So, nächster Tauchgang direkt mit der großen Kamera dann, unterm Eis. Das heißt, auch mit der Line und was weiß ich. Ich hatte, mein Rig hat 20 Kilo gewogen. Das heißt, ich habe on top eben noch die Kamera gehabt. Und dann haben wir also im Voraus gesagt, wie wir das Ganze filmen wollen. Ja, und einfach gemacht. Und es hat funktioniert.
Hol mich nochmal ab, wie es zu dem Tauchen kommt. Also, weil ihr geht ja nicht von einem Keller mit Granaten direkt unter Wasser, sondern was ja die Arktis im Vergleich zur Antarktis selbst in den guten Monaten unterscheidet, ist, dass wenn es kalt da oben ist und der See friert zu, da Wind pfeift und es die Kälte in alle Ritzen zieht. Also die muss doch eigentlich schon kalt gewesen sein, bevor man reingegangen ist. Wie war das, zum Tauchplatz zu gehen?
Wir hatten in diesem Trip hatten wir Temperaturen um die minus 30, minus 40 und wir hatten bei den Tauchgängen, ist es auch so, also der Tauchshop war in der Stadt und du fährst mit dem Auto dann. Das heißt, du packst deine Sachen ins Auto und fährst mit dem Auto sozusagen auf den See. Das heißt, du fährst nicht mit dem Boot zum Tauchspot, sondern mit dem Auto und dann wird dort ein Loch sozusagen gemacht. Mit der Kettensäge, das ist auch gar nicht so easy, ne? Wir sprechen hier über 1 bis 2 Meter dickes Eis. Das ist richtig Arbeit, da ein Loch rein zu bekommen. Also die machen dann so Würfel, nehmen die Würfel raus und dann schieben sie das letzte Stück sozusagen unten durch. Ist auch krass, was passiert, wenn du das Loch direkt zu tief machst und Wasser hochkommt, weil dann hast du echt schon verkackt. Weil sobald einmal Wasser hochkommt, kriegst du das letzte Stück nicht mehr sauber geschnitten. Das heißt, die machen erstmal so ein so kurz bis zur Wasserkante sozusagen Loch.
Okay.
Und dieses letzte Stück, das cutten die dann nur noch und schieben es unten durch sozusagen. Also gibt es richtige Techniken auch. Ja, dann fährst du da mit dem Auto hin. Wir sind natürlich warm angezogen und ja, es ist schon, also es war wirklich kämpfen. Also ich habe mir ganz oft gewünscht oder auch gedacht, was ich hier eigentlich mache. Ne? Also ich hatte auch nicht die richtige Ausrüstung. Heute würde das alles ganz anders aussehen, aber ja.
Gab es denn dann auch Momente, in denen das irgendwie kritisch wurde? Oder hat dir dein Wohlgefühl unter Wasser dich da irgendwie doch so safe durchgetragen, dass es für uns jetzt erstmal unfassbar unvernünftig und gefährlich klingt, aber es in Wirklichkeit ziemlich smooth ablief? Oder gab es dann wirklich Momente, wo es mal knapp wurde?
Ich glaube, ich darf da nicht mehr so drüber reden jetzt, sonst artet es zu arg aus. Ja, also es gab schon Momente, die echt dumm waren.
Jetzt erzähl einen, bitte.
Du bist so eine Tratschtante.
Ja, das ist doch, das? Also als ob dich das jetzt nicht interessiert, Lukas. Da muss ich jetzt auch wirklich mal sagen. Also einen Moment.
Also es gab schon Momente, auch bei den anderen, wo wir dachten, boah, okay, das war jetzt echt knapp, wo... Also ich, nochmal, Disclaimer, ich mache das nicht mehr so. Ich habe es jetzt richtig gelernt. Ich habe technische Ausbildungen jetzt im Tauchen gemacht. Ich weiß, wie man sich jetzt da richtig verhält. Aber wir sind dann auch ohne Leine getaucht, weil du willst ja coole Shots haben.
Okay, das eigentlich als Kontext vielleicht einmal für alle, die sich damit nicht auskennen. Eine der Grundregeln ist, dass man unter Eis, und das haben wir auch mit Tobi mal besprochen, ist, dass man eine Leine hat, dass man immer wieder zum Loch zurückfindet. Ne? Also ob das jetzt beim Apnoe-Tauchen ist oder auch beim Scuba-Diven, weil ja verschiedene Sachen passieren können. Du kannst desorientiert werden, du hast Hypothermie, du wirst bewusstlos, Strömung. Also gibt's ja ganz viele verschiedene Gründe. Aber die Leine stört im Shot, also lässt man die zu Hause.
Ja, und wenn du halt in irgendeiner, also wir hatten dann noch eine Spool, beziehungsweise auch teils gar nichts. Wir sind auch nicht weit weg vom Loch gewesen, aber aus irgendeinem Grund, du verlierst die Maske, Panik, sonst was, gibt so viele Faktoren und du hast nichts, wo du zurück zu diesem Loch findest, ist halt Ende. Das waren so ein paar, da gab es so ein paar Momente, die, ich habe mich aber wirklich sicher gefühlt, weil André, der ist einfach fit, der ist richtig krass und ich bin auch jemand, der nicht so immer alles auf Top-Sicherheit und so, ja, das passt schon, also hat ja immer funktioniert, ne? So, das hat sich jetzt über die Jahre auch ein bisschen geändert. Ja. Ich habe aus diesen Drehs auch viel gelernt, aber das waren so Momente, die waren schon ein bisschen...
Gab es denn, also wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass es gefährlich war und sowas, aber das, was dich am Anfang zum Baikalsee hingezogen hat, dass du gesagt hast, wow, ich muss mir den Arsch abfrieren und da irgendwie wieder zurückgehen. Wie war das denn unter Wasser? Also gab es dann diese Stille oder diese, wie ist der Baikalsee unter Wasser? Wie muss man sich das vorstellen?
Er ist kalt und aber clean. Also Sicht war relativ gut. Erschreckend dunkel. Also es ist, wenn du an so einem Abhang bist und du weißt, hey, da geht's einen Kilometer runter, das ist halt in einem See, ist schon heftig. Und,
Kilometer, jo.
Ja, es ist da auch so vom Leben her, das, was du gesehen hast, von da gab es so weirde alien-looking Wildlife, wo ich gedacht habe, what the fuck, noch nie gesehen. Ich glaube, da gibt es auch ein paar Spezien, die es auch nur im Baikalsee so gibt. Das war beeindruckend, aber wirklich das Eis. Also das Eis war halt schon echt massiv, richtig geil, auch wenn du durchschauen kannst. Also wenn du durch so eine dicke Eisschicht durchschauen kannst, das gibt es auch nicht oft. Und dann dieses Fahren, also diese ganze Mentalität und diese, ich sag mal, auch dieser Lifestyle, den die da haben, das ist auch danach in die tough, also die sind so tough. Mhm.
Wow. Ja.
Ey, wir haben da auch die Frauen dort, ey, Junge, die sind richtig.
Wie äußert sich das? Hm? Wie äußert sich das? Also wie muss ich mir das vorstellen?
Also
Granaten auf dem Tisch.
Also die sind absolut trinkfest, super liebe Menschen auch. Also wir haben dort auf dem Land in Dörfern, wir waren mit Sascha, der Freundin vor Ort unterwegs und die hat uns dann zu einer Bekannten gebracht, wo sie auch ein paar Wochen gewohnt hat. Die wusste nicht, dass wir kommen. Also die sind auch alle so gastfreundlich dort gewesen. Die macht die Tür auf. Ah, Sascha, kommt rein. Dann hat sich herausgestellt, dass die in der Region die Champion im Armwrestling ist, der Frauen. Mit der willst du dich nicht anlegen. Du riechst aber auch diese die hat gerade selber gebrannt zu Hause. Und das hast du halt gerochen, gesehen und aufgebaut.
Slivovic oder Wodka?
Ach, keine Ahnung. Und ja, und die sind einfach... Ey, die gehen raus bei minus 30 Grad im T-Shirt und gehen kurz noch einkaufen. So. Das,
was ich beeindruckend finde an den Russen, weil ich in russische Familie einheirate, ist dadurch, dass die in diesen Elementen leben und diese Kälte ist halt lebensgefährlich. Ne? Wenn die kriegen nicht hitzefrei, die kriegen kältefrei. Da ist dann teilweise ne, vor Weihnachten oder sowas, wenn dann minus 25, minus 30 Grad einbrechen, dann gibt es Tage, an denen die Kiddies, die laufen alle alleine dann zur Schule, dann mal nicht alleine zur Schule laufen, weil da die Gefahr ist, dass jemand auf dem Schulweg einfriert. Und die aber dann gerade in diesen entfernten Regionen, Sibirien, auch teilweise Mongolei, Kasachstan, also diese ganze Region da drüben, die Leute so einen gesunden Menschenverstand haben und mechanisch, handwerklich total auf sich alleine gestellt sind und nicht YouTube-Tutorials gucken und dies, sondern sich in ganz viele Sachen reinfuchsen. Und der Frederik Beul, den kennst du vielleicht auch, Unterwasser-Freediving-Fotograf, der hat mir mal erzählt, wie der in die Arktis gefahren ist mit den Russen zu einer Forschungsstation, die jedes Jahr mit Helikoptern auf den Eisplatten in der Arktis aufgebaut wurden. Und dann hat er irgendwann gefragt, wieso nur die Russen das können. Weil die Amerikaner hatten Interesse, das zu machen, die Chinesen, die Europäer und die Russen haben jedes Mal diese Logistik gemacht. Und er hat gesagt, weil alle anderen Militärtechniken und Maschinentechniken, die es gibt, so anfällig geworden sind durch Elektronik, dass nur die russischen Militärhelikopter und die Technik da oben gepaart mit diesem mechanischen Verständnis, wie du das eben erzählt hast mit dem Eis, in der Lage sind, dass wenn da draußen was passiert und der Helikopter friert ein, die Bordengine klappt nicht, da hast du kein Internet, dass nur diese Russen, die so tough sind, in der Lage sind, das zu reparieren, MacGyver zu machen und dann wieder rauszufliegen. Deswegen, ja, aber cool. Aber das muss doch für dich total spannend gewesen sein. Kultur ist das doch voll der Schock, also dann da so dahin zu fahren.
Ja, klar. Also ich, das fasziniert mich immer. Also andere Kulturen, Reisen etc. Deswegen war das auch ein absolutes Highlight-Projekt, weil ich kann es auch nur bestätigen, auch die Autos, ich glaube, ganz viele unserer Autos, die wir so typisch fahren, die hätten da echt Probleme mit diesen Temperaturen. Und es gibt eine Insel auf dem Baikalsee, auf die wir auch gefahren sind. Ne? Du fährst über den See und dann sind da Straßenschilder, da steht da Maximalgeschwindigkeit 100 km/h, das ist schon verrückt. Ja, und da sind auch überall die Buchankas, also die Vans, und ich war total begeistert, aber die sind halt so simpel und wie du schon sagst, die fahren die alle, weil die alle halt reparieren können und das müssen sie dort auch, weil wenn du dort irgendwo im Nirgendwo stecken bleibst,
das ist lebensgefährlich.
Da kommt halt nicht in 10 Minuten der ADAC, ja, 10 Minuten dann nicht, aber selbst in ein paar Stunden der ADAC nicht, sondern ja, da musst du sich selber regeln. Ja. Und das ist auch oft, egal wo ich auf der Welt war, gerade außerhalb von, ich sag mal, westlichen Ländern, Europa, dass ganz oft, je weiter du weg bist von auch Zivilisationen auf dem Land und du hast ein Problem, du bleibst liegen, dir wird viel schneller geholfen oder du hast viel schneller eine Lösung. Bestes Beispiel, wir hatten eine Panne in Bali mal, in den Bergen. Und wir mussten auf den Dreh, wir hatten eine Verabredung. Wir dachten, okay, wir haben irgendwie so einen Service dort in Indonesien gerufen. Aber wir waren, ich glaube, innerhalb von 5 Minuten kam jemand, der hat jemanden angerufen, kam ein Pickup-Truck, der hat uns mitgenommen so.
Ach,
das,
mega,
das ist einfach ultra krass.
Weil die Menschen auf, glaube ich, in so entfernten Regionen angewiesen sind auf Gemeinschaft, weil man nicht so zurückgreifen kann auf Technologie, auf Geld, ADAC, was auch immer. Und cool,
spannend. Und Bali ist genau eine gute Überleitung zu einem der Orte, zu denen wir als nächstes reisen wollen. Und zwar haben wir ja bisher eher über diese Filmprojekte gesprochen, wo vielleicht auch ein Werbepartner dahinter steckt. Du hast dich aber auch viel in diese Naturfilmerei-Dokumentationsrichtung entwickelt. Dann auch viele Videos für YouTube produziert, unter anderem Mission Erde, wo du mit Robert Marc Lehmann viel gefilmt hast und auch, glaube ich, wirklich eine große Reichweite dann hattest mit den Projekten, die du gemacht hast. Und als wir darüber gesprochen haben, hast du etwas berichtet, was man von allen Leuten, die sich wirklich mit Naturfilm intensiv auseinandersetzen, hörst. Nämlich, man kann ganz viel planen, aber es gehört so viel Glück und Pech dazu, wie dann wirklich sein Alltag sich gestaltet. Und da gab es diese beiden Geschichten, einmal auf den Azoren, wo du meintest, ey, da hattet ihr kein Glück und dann kam noch Pech dazu. Und Bali als Geschichte, wo du sagst, ey, sowas kannst du nicht planen, das war zu verrückt, was sich dann auf einmal da abgespielt hat. Und wir fangen mal mit den Azoren an. Vielleicht kannst du mal erklären, was hat deine Arbeit als Kameramann dort so schwer gemacht?
Also dieses Azoren-Projekt war wirklich, also mehr Pech hätten wir so, was Wetter und Co. angeht, nicht haben können. Auch was die Wildtiere angeht, die Wale. Es gibt ja diesen bekannten Spruch auch bei den Tauchern und Co. Ach, du hättest gestern hier sein sollen, ne?
Gibt's auch bei Surfern.
Bei Surfern, ja. Und so war das da. Also da kam ein Ding nach dem anderen, wo du dir denkst, es kann doch jetzt wirklich nicht wahr sein. Und das ist diese Schwierigkeit ganz oft mit dieser Planbarkeit, ne? Das war ja auch in Südafrika so. Du kannst halt nicht dir Sachen bestellen, wie im Katalog, funktioniert nicht. Und das ist Natur, das ist Wildlife und ihr kennt es am besten. Sie macht halt nicht immer das, was man gerne hätte. Und in dem Moment haben wir auch richtig auf die Fresse bekommen, so was. Es war Sturm angekündigt, wir hatten nur ein Permit für einen Tag. Und das heißt, das Permit auszunutzen, auch wenn schlecht Wetter ist. Und du kannst halt nicht sagen, morgen kriegst du kein Permit. Also geht's morgen raus. Und dann
Permit heißt, nur um das einmal kurz in Kontext zu setzen, ist eine Genehmigung, damit ihr Wale filmen und drehen könnt, weil auf den Azoren das reglementiert wird im Vergleich zu manchen anderen Regionen, wo man die Wale hetzen kann, was auch immer. Die Azoren machen dann einen ganz guten Job, weil es ein Whale Sanctuary ist. Und ihr natürlich einen guten Job, weil man sich an die Regularien entsprechend hält und nicht wie andere einfach rausfährt und die Tiere versucht, irgendwie illegal zu fotografieren. Ja.
Genau. Dann bin ich auch noch leicht anfällig für Seekrankheit. Ist auch super als Unterwasserkameramann, aber ja, das sind alles so Dinge, die dann dazu kamen. Dann haben sich Robert und Fritz Meinecke beide noch eine Ohrentzündung zugelegt. Und,
vor diesem einen Tag,
wo es dann das war, ich glaube, danach dann.
Okay.
Ja, du hast halt so Tage und da läuft dann, da denkst du echt so, boah, tja.
Alles auf einmal.
Alles auf einmal.
Dieses Projekt auf den Azoren hat ja am Ende doch eine große Bedeutung irgendwo gehabt, weil ich glaube, durch diese Connection von Fritz und Robert und auch die Tatsache, dass ja man so ein bisschen zeigt, wie man dazukommt, das zu lernen, tauchen. Fritz hat ja da seine ersten
Heilbegegnung gehabt, glaube ich.
Ne? Ja, Begegnung gehabt, ne? Überhaupt so im Ozean, glaube ich, mit großen Tieren und so weiter. Das war ja dann schon auch ein cooler Grundstein, diese YouTube-Geschichte und Mission Erde für Robert dann so weiterzuführen. Wie kommt man dann überhaupt noch zu so einem Erfolg? Also wenn alles eine Herausforderung darstellt, du hast jetzt gerade ein paar Sachen aufgeführt, wie gehst du damit um, wenn man dann auf so einem Dreh ist und alles ist schwierig? Also wie kommst du dann für dich selber noch zu dem bestmöglichen Produkt sozusagen?
Gut, da tatsächlich hatte ich mit dem Produkt am Ende nicht viel zu tun. Das war, also Azoren war eh ein bisschen Special Ding. Und das hat dann Robert tatsächlich irgendwie gerettet. Ja, also damit hatte ich dann nichts mehr zu tun. Der hat gesagt, hier, das haben wir. Und auch wenn es manchmal nicht so ist, wie man es sich gerne vorstellt, ist dann noch am Ende was bei rausgekommen. So.
Gab es dann Momente, wo du dir das verdient hast? Also wo man dann trotz dieser ganzen Herausforderungen und Seekrankheit arbeitet und dann gibt es so einen kurzen Sliver of Hope, den man sich irgendwie
also wir erarbeitet? Also wir hatten ja schon ein bisschen was vor die Linse bekommen. Wichtig, eines der wichtigsten Dinge war ja auch ein bisschen die Nähe der Haie zu zeigen. Gerade auch Fritz, ne, der noch nie so jemand auch großen zu haben, der zum ersten Mal mit Haien taucht, ist natürlich schon auch cool, um eben dieses Bewusstsein ein bisschen zu zeigen. Und ich glaube, das wurde damit auch geschaffen. Also, ja.
Sehr cool. Und wie gehst du mit dem Druck um? Man ist dann da, es wurde viel Geld investiert, es ist jetzt die Chance, man weiß, man kriegt auch die Leute so schnell nicht wieder zusammen. Da gibt es viele Interessen, die da zusammenkommen, dass das jetzt auch irgendwie funktioniert. Und dann merkt man so Stück für Stück, oha, das spielt nicht so richtig mit, da kommt jetzt noch Pech dazu. Ja. Und was macht das mit dir? Kannst du in so einem Moment dich zurücklehnen, umsagen und sagen, okay, Akzeptanz? Oder ist es ein wahnsinniger Druck, der sich da irgendwie auch aufbaut und auf deine Schultern legt?
Also tatsächlich bei dem Azoren-Projekt war das jetzt nicht so wild, weil keine große Produktion. Das war nochmal eine ganz eigene, kleinere Sache so. Aber bei den größeren Produktionen ist es natürlich, wenn Dinge nicht laufen, du scheiß Wetter hast, Sicht nicht mitmacht, immer einen Riesendruck. Ich habe aber mir irgendwie über die Jahre immer gesagt, du liegst abends im Bett und denkst so, fuck. Und irgendwie kriege ich es immer bisher hin, dann doch irgendwie was noch rauszuziehen. Also vielleicht ist dann doch wieder ein bisschen Glück dabei, aber egal wie schlecht.
Vielleicht bist du einfach ein richtiger Lacker.
Ja. Oder vielleicht bist du ein extrem talentierter Unterwasserfilmer.
So lassen wir es stehen, ja.
Dann springen wir doch jetzt mal zu den seltenen Momenten, wo man auf einmal sagt, ey, was passiert denn hier gerade?
Ja.
Stichwort Mission Bali.
Ja, das war dann witzigerweise, als ich das gerade angesprochen hatte, mit dem Liegenbleiben im Auto auf Bali, das war genau dieser Tag. Wir hatten über Manuel Bergmann, der vor Ort sozusagen ein bisschen Vorrecherche gemacht hat, über das Fangen von den Aquaristik.
Der Manu ist Naturschützer vor Ort und setzt sich in Bali da in verschiedenen NGOs ein, glaube ich, ne?
Genau, also okay. Manuel ist, hat seine eigene NGO, ist vernetzt, der lebt auf Bali seit Jahren, der ist super herzenslieber Mensch und der ist eigentlich durch Zufall, hat der ein Lager entdeckt, wo die Aquarienfische oder die Gefangenen zwischengelagert werden. Der hat es super schlau gemacht. Und dann haben wir zusammen mit Robert dort gefilmt, so ein bisschen undercover, haben ja, da uns mit denen auch gut verstanden. Die Leute vor Ort, auch nie ein Vorwurf, darum geht es gar nicht. Es geht mehr um die Industrie und ja, die machen auch nur ihren Job. Und,
also das heißt, mit denjenigen, die dort Aquarienfische aus den Riffen holen, sie dann zwischenlagern und sie in die ganze Welt verkaufen, was ein Riesenproblem darstellt für die Ökosysteme vor Ort.
Ja, und Riesenmarkt, ne? Ja.
Und mit diesen Menschen, die quasi in dieser Industrie dann tätig sind, die kleinen Rädchen quasi, mit denen habt ihr euch gut verstanden und deren Lager besucht quasi.
Genau, und das war da war dieses Glück im Spiel, dass man durch Zufall, also dass Manuel das zufällig entdeckt hat. Und der ist da wirklich, es hat geregnet und er hat Unterschutz gesucht irgendwie und ist da reingelaufen. Also so hat er sozusagen dieses Lager gefunden. Und da haben wir uns mit denen verstanden und dann konnten wir auch die Personen, sag ich mal, ausmachen oder fragen, ob wir mal mitgehen können, wenn die Fische fangen.
Und wussten die, wer ihr seid?
Nein, natürlich nicht. Also das ist ja wie mit allem, alles, was, sag ich mal, nicht schön ist. Deswegen, die Menschen vor Ort, denen machen wir absolut gar keinen Vorwurf, weil denen ist ja gar nicht bewusst, was für Auswirkungen das hat und Co. Wir haben dann mit denen eben gesprochen und gesagt, hey, können wir euch mal begleiten, wenn ihr die Fische fangt? Und haben dann eben Kontakte bekommen und das ist halt Glück. Also es hat Robert, sagt es so schön, für ihn ist es wie ein 6 im Lotto. So was passiert einmal im Leben, dass du so viel Glück hast, dass jemand dich dokumentieren lässt, was eigentlich nicht in Ordnung ist.
Weil die sonst, also die Locals sind sich bewusst, dass das hier so ein großes Thema ist und dass ich sage jetzt mal, Dokumentarfilmer eine Bedrohung für deren Business wären? Oder wieso ist das so schwierig, diesen Kontakt zu kriegen?
Ja, den Kontakt zu kriegen, weil als wir dort ankamen mit Kameras, kamen andere auch und haben auch geguckt, was wir hier machen, wer wir sind. Und, ne, also die wissen schon, dass das nicht ganz okay ist, weil da ist ja auch viel Illegales dabei.
Ah, okay.
Das ist, das ist das Nächste. Mhm. Da ist ja nicht immer jeder Fisch oder geschützte Arten sind da dabei. Da passieren auch Dinge, die nicht legal sind. Und das fließt miteinander eben ein. Und deswegen, das ist ja wie mit vielen Betrieben. Also gerade, geh mal zu einem Großmastbetrieb und klopf an und sag, kann ich mal kurz filmen? Das lässt sich ja keiner rein. Auch wenn es legal ist und wenn es in Deutschland ist. Das ist ja so ein bisschen komisch, genau. Ne, dass es viele Bereiche gibt.
Gib mir mal dein Telefon, ich will mal reingucken. Ne? Auch. Ne?
Ja.
Und bei den Sachen findest du in 99% der Fälle wahrscheinlich was.
Ja. Ja. Mhm. Und, so war das eben auch, dass man das Glück hat und dass wir die dann begleiten durften. Auch super nette Menschen, absolut lieb. Anderes Thema. Aber dieses Glück eben zu haben, dass sich diese Tür öffnet, dann noch liegen zu bleiben mit dem Auto und man denkt, fuck, die gehen jetzt raus. Wir haben die Chance und jetzt bleiben wir mit dem Auto liegen. Dann kommt aber die Rettung sozusagen und wir werden 10 Minuten später mit dem Pickup aufgegabelt, um zur Location dann zu fahren. Und das sind dann so Momente, da hat alles mitgespielt. Wetter, Licht, die
Menschen.
Ja, Menschen.
Die sonst kompliziert
sein können. In dem Fall waren es die Menschen und nicht das Wildlife. Aber so Momente gibt es natürlich genauso mit Wildlife auch, wo du einfach Glück hast und es läuft und du denkst dir so, boah, krass.
Hast du, ich finde das cool, wenn man mit Locals zusammenarbeitet und diese Realität zeigt. Und das muss man ja auch, um zu zeigen, ne, wo das Problem existiert. Aber ihr habt ja sowohl in dem Video als auch jetzt gerade hast du gesagt, die Leute sind eigentlich nicht das Problem und das nicht der Vorwurf. Wie ist das persönlich mit denen dann zu arbeiten? Also wie muss man sich den Tag vorstellen, wenn ihr, also du und Robert, dann da draußen seid und mit denen ja, tauchen geht, führ uns mal da durch, weil die Aufnahmen sind ja schon ziemlich cool geworden.
Ja, man verständigt sich natürlich auch nur mit Hand und Füßen.
Das ist ja eine Stärke von dir, ja.
Ja, das muss ich mal Sarah sagen, dass das andere. Ja, es ist interessant, weil die natürlich auch sehr stolz sind auf ihre Arbeit. Und weil sie werden jetzt fotografiert oder gefilmt und natürlich freuen die sich, dass wir Interesse an ihnen, an der Arbeit zeigen. So. Der Hintergrund, warum wir das machen, ist denen natürlich nicht bewusst, aber es gibt dann auch die Beispiele, wo zusammen mit den, das war ja nicht der Grund, dass wir mit den Locals hier arbeiten wollten und sagen, hey, wir erklären euch oder zeigen euch, warum das vielleicht nicht so gut ist und wie ihr vielleicht anders euer Geld verdienen könnt mit Tourismus, mit dem Tauchen, was auch vor Ort es dort Paradebeispiele gibt. Mal gucken, vielleicht in der Zukunft gibt es dazu noch irgendwann mal was. Aber in dem Film ging es ja eher darum, dass man die Leute hier in Deutschland, in Europa aufklären will, wo kommen eigentlich die Fische her.
Genau.
Die kommen ja nicht.
Dass die Leute hier nicht kaufen sollen, damit sie auch da gar nicht erst entnommen werden.
Das war ja die Intention dahinter. Es war ja hier nicht die Intention zu sagen, hey, wir möchten mit den Locals zusammenarbeiten und also, was wir natürlich auch gemacht haben, das ist vielleicht was für die Zukunft, um denen zu sagen, hier, es gibt andere Wege, wie ihr teils noch mehr Geld macht. Und da gibt es auch super Stories, vielleicht in der Zukunft, die man erzählen kann, wo das dieser Fall ist. Ja, ist auch immer schön, weil die haben echt von allen Leuten so im Vergleich zu uns so wenig. Die leben in Basthütten, in sehr einfachen Häusern und am Ende geben die dir noch Geschenke. Die geben eigentlich mehr als jeder andere. Das ist immer absurd.
Ist das nicht so ein Spannungsfeld? Weil im Endeffekt seid ihr da, um dafür zu sensibilisieren, dass das, was diese Praktik, das die da tut und diese ganze Industrie, die dahinter steht, ein Problem darstellt und ihr gerne dafür arbeiten wollt, dass diese Industrie aufhört, diese Maschinerie aufhört. Und dann trefft ihr Menschen, die nicht so genau wissen, welchen Kontext ihr habt und ganz stolz zeigen, was sie da tun, in ihrer Perspektive auch wirklich sagen, ey cool, das ist doch ein ehrenhafter Job, den ich hier mache, das möchte ich zeigen. Also ich kann mir vorstellen, dass man da vielleicht in so ein Spannungsfeld gerät, emotional auch einfach, wo man sagt, boah ey, ich kann total verstehen, dass diese Menschen in ihrer Situation, wie sie hier leben, diesen Job annehmen und das machen in ihrem Kontext total normal und auch wirklich in Ordnung. Und in dem Bigger Picture, was wir vielleicht aus der Perspektive hier dann jetzt haben, da ein Problem drin sehen und am Ende ja aber ein Film entstehen soll, der dieses Problem zeigt. Hast du da manchmal zwischendurch so ein Gefühl von, oh, es zerreißt einen vielleicht so ein bisschen?
Es tut natürlich weh. Also wenn ich das sehe, wie hier die Fische ein nach dem anderen von den Riffen gecatcht werden und mir jahrelang beigebracht wird, keine einzige Koralle anzufassen, was auch nochmal so ein ganz anderes Thema ist, da bin ich schon auch echt, wo ich andere Fotografen und Co. sehe, würde ich mich da als sehr respektvoll bezeichnen. Und dort wird halt voll drauf geschissen. Die sind aber trotzdem auch sehr respektvoll mit dem Riff. Also die Art und Weise, wie sie das Netz legen und so, ey, sehr sensibel und vorsichtig und Co. Die machen das auch wirklich gut, sind super Apnoe-Taucher auch. Aber es bringt ja in dem Fall nichts. Und ich glaube, da ist auch ein Unterschied. Also irgendwo gibt es auch eine Grenze. Ne? Wenn die da jetzt Dynamit fischen würden, was auch illegal wäre, oder mit was mit Cyanid?
Das unter Wasser, die eine Chemikalie, die betäubt.
Genau, die betäubt und dann einsammelt. Das gibt's, das wird auch noch gemacht. Aber sowas würde sich auch keiner trauen.
Vor der Kamera.
Da weiß jeder sofort, das ist illegal.
Ja. Und da gibt's, glaube ich, irgendwo die Grenze dann auch. Aber ja, im Endeffekt ist es ja auch gar nicht meine Aufgabe. Das ist ja das Allerabsurdeste. Am Ende, ich bin eigentlich ja in diese ganze Szene reingerutscht. Ich bin Kameramann. Meine Aufgabe ist, ich dokumentiere. Ja, die Aufgabe ist ja eigentlich in dem Fall eher von Robert. Robert ist ja die Person, die einen Film darüber machen möchte. Ich bin ja sozusagen nur der Ausführer, das alles dann mit einzufangen. Und trotzdem wirst du automatisch in diese Thematik ja mit reingezogen. Ich hatte null Ahnung. Ich dachte auch alles, ganz, ganz vieles wusste ich nicht, bevor ich nicht auch in diesen Feldern, in diesem Umweltschutzbereich gedreht habe. Und wenn du dann natürlich vor Ort selber dabei bist, denkst du auch nochmal ganz anders drüber nach, wie wenn du das nur in einem YouTube-Film siehst.
Ja,
also das ist
Ja, wir gehen nochmal zurück zum Unterwasserfilm an sich. Und da ist es häufig so, dass manche Leute, die irgendwelche Filme vorhaben, da hast du zum Beispiel von einem Kinofilm erzählt, wo du die Unterwasserszenen gedreht hast, oder auch von einem Dreh mit einer über 90-jährigen Dame, die eine Szene spielen sollte, wo sie ertrinkt, ins Wasser fällt und ertrinkt. Und dann wird dir so vorgestellt, was so der Plan ist und wo du auf einmal merkst, oh, die haben aber spannende Vorstellungen davon, wie das so unter Wasser alles möglich ist. Vielleicht nimmst du uns mal diese Szene mit dieser tatsächlich über 90-jährigen Frau mit, was da geplant war. Und ich bin total gespannt, ich weiß selber nicht, wie das dann am Ende ausgegangen ist.
Also das, ich wie ja schon anfangs gesagt, ich mache viele verschiedene Sachen. Unter anderem, wenn irgendeine Anfrage kommt für eine Werbefilmdreh, Kinofilm, Spielfilm, whatever, ja, bin ich auch da als Unterwasserkameramann. Und oftmals ist es so, dass es halt irgendeine Szene geben soll, eine kurze Szene, jemand fällt ins Wasser. Und man stellt sich es, glaube ich, oft einfacher vor, wie ein Unterwasserdreh stattfindet. Aber da kommen ja so viele Faktoren dazu, mit Kommunikation, mit Luft, mit Temperatur, ist immer ein großes Thema gewesen. Also man darf nicht unterschätzen, wenn man unter Wasser ein Model hat und das ein bisschen filmt, nach einer Stunde wird diese Person selbst in einem beheizten Becken schon echt frisch. Und ganz oft sind die Becken eben nicht beheizt. Und wir hatten jetzt zum Beispiel auch einen Dreh, genau, mit dieser älteren Dame. Die Szene sollte sozusagen sein, sie fällt ins Wasser in Klamotten und ertrinkt. Da ist natürlich dann erstmal die Wassertemperatur war, glaube ich, so bei 24, 25 Grad. Also das ist schon echt frisch, wenn du kein Neopren anhast. Und dann natürlich auch nochmal, wir hatten Sicherheitstaucher etc. Aber um die Szene ja richtig einzufangen, brauchst du eine gewisse Zeit, dass eine Person sinkt, dass man das erzählen kann.
Die kann sich in Kleidung nicht die ganze über Wasser Kleidung, halten. Genau. Also, super schwer.
Ja, dass das alles auch cool aussieht. Dann dieses Schwimmen mit Kleidung schwimmen ist eh nochmal sowas. Und das ist dann schon manchmal echt schwierig. Auch manchmal in einer anderen Situation hatten wir zwei Schauspieler, die in einen See springen mussten. Es war im Frühjahr, der hatte vielleicht 14 Grad oder so. Und die hatten keinerlei Erfahrung von Apnoe, Luft anhalten. Und dann kriegst du Regieanweisungen und die Schauspieler, das, als wären die über Wasser. Und du denkst dir selber so, also ohne Neo in einen 14 Grad kalten See zu springen, dann auch noch eine Performance zu machen, ohne dass du Apnoe-Training hast, ist wirklich anspruchsvoll. Ja. Und das ist halt manchmal die Schwierigkeit, wenn ich glaube, so über Wasser drehst und du wirst nur dazu gebucht und die haben noch keine Erfahrungen bisher gemacht im szenischen Unterwasserdreh. Da manchmal diese. Es hätte ein Training zum Beispiel, ne? Apnoe-Training. Genau. Wäre so viel wert gewesen. Da kannst du von 20 Sekunden auf einmal eine Minute, ne?
Ja. Was weiß ich. Und die Geschichte mit der älteren Dame, also, wie ist die dann ausgegangen? Also, was musst du dir dann umsetzen?
Super performt. Also wir haben eine Aufnahme hinbekommen dann, wo sie wirklich reinspringt, absinkt, fast bis auf den Boden. Ich glaube, das Becken war 3,5 Meter tief, 4 Meter tief. Also echt ein gutes Stück. Da war sie dann auch am Ende an ihrer Grenze. Wir haben dann auch die Heizweste, die wir dabei hatten, ihr gegeben. Das ist eine Nassheizweste. Das heißt, die haben wir unter die Klamotten angezogen. Dass ihr zumindest dann, und hier musste sie ja gar nicht lange im Wasser sein, sie konnte ja dann immer wieder raus, wir hatten ein beheiztes Becken nebendran. Ja, es hat am Ende wieder mal funktioniert, ich weiß auch nicht wie, aber es hat geklappt, ja. Aber auch, es lag auch an der Frau, die war einfach tough und trotz ihres hohen Alters hat die da mega die Performance hingelegt. Aber es ist halt nicht so einfach, wie man immer denkt.
Jetzt bist du Unterwasserkameramann. Du hast aber auch einen Film über Wasser angefangen und Films an Land. Meine Erfahrung ist, dass immer dann, wenn man unter Wasser arbeitet, aber über Wasser der gleichen Aktivität nachgeht, die Arbeit unter Wasser einen über die Jahre fähiger gemacht hat. Also für mich selber, ich als Person einfach, ich merke, ich bin heute in Drucksituationen oder Stresssituationen über Wasser. Ob das in der Kommunikation ist, ob das in der Zeitbegrenzung ist oder dass irgendwas hektisch ist oder irgendwas unvorhergesehen ist, viel ruhiger, fähiger, kompetenter, entspannter, weil das Element Wasser und die Limitation, über die wir ja heute gesprochen haben, ne, dass man nicht kommunizieren kann und so weiter, weil die nicht da sind. Und das Unterwasser zu meistern einfach erfordert, da besser zu werden. Gibt es bei dir Sachen, wenn du jetzt so über die letzten Jahre zurückguckst und das Unterwasserarbeiten, wo du merkst, dass die Arbeit unter Wasser und das, was du unter Wasser gelernt hast, Verantwortung für andere zu übernehmen, sich über Sicherheit Gedanken zu machen, dass sich das ja an Land oder in Sachen, die du heute an Land machst, irgendwie verändert hast? Oder?
Ich glaube schon. Ich kann es jetzt vielleicht nicht auf Punkte bestimmen, was es ist. Das ist aber nicht nur unter Wasser. Ich habe ja in vielen verschiedenen Bereichen auch schon Videos gedreht. Ob das Festivals, Events, Werbung, Dokumentar im Studio sind. Und du nimmst aus jedem Bereich ja immer irgendwas mit, das du dann in einem anderen anwenden kannst. Und ich glaube, dann unterbewusst nimmt man da viel mit, glaube ich. Ich kann es ja auch nicht sagen, was genau. So.
Tatsächlich ist es ja so, dass du in der Canon Academy auch anderen Leuten beibringst und Tipps gibst, wie man besser filmen kann. Und jetzt Richtung Ende des Gesprächs wollte ich da nochmal so 1, 2, 3 Tipps, falls hier AnfängerInnen im Fotografie-Filmbereich dabei sind, dass wir 1, 2 Tipps aus dir rauskitzeln. Und vielleicht so die Frage, was würdest du sagen, ist der Tipp Nummer 1 für Leute, die am Anfang ihrer Filmkarriere stehen?
Tipp Nummer 1. Also Licht. Licht zu verstehen, auch wenn ich jetzt, wenn es nur eine GoPro ist, und ich habe kein externes Licht unter Wasser beim Film, einfach zu schauen, wo kommt's her, und dann gerade eher im flachen Bereich zu arbeiten, wo noch mehr Licht durchkommt. Ja, also Licht ist so auch unter Wasser eins der wichtigsten Themen. Wenn ich dann Wildlife, Makro, was weiß ich, filmen will, dann auch Licht mit dazu nehmen. Und vielleicht nicht immer direkt all in, was das Equipment angeht. Also ich würde jemandem eher raten, wenn er jetzt, keine Ahnung, der hat das neueste iPhone. Ich habe mit dem iPhone 12 Aufnahmen gemacht, aus Spaß. Ich wollte es mal testen. Natürlich hatte ich meine Kelderlampen noch dabei, aber ich habe die auf dem Boot gezeigt und die Leute haben gedacht, das war mit der großen gemacht. Also, ne, es geht. Die hat ihre Daseinsberechtigung, die ist auch wichtig für diverse Sachen. Aber wenn du konzentrier dich lieber auf die Sache, das Filmen, Positionierung, dass es ruhig ist, das Verhalten der Tiere. Und wenn dann eher eine kleine Kamera, die man vielleicht schon hat, und dann eher ein Licht dazu, wie jetzt eine Riesenkamera. Auch hier kommt es wieder ein bisschen drauf an, ne? Wenn ich Apnoe, Blauhaie oder sonst was mache, dann geht es auch ohne Licht. Aber das sind alles so Dinge. Deswegen manchmal weniger ist mehr. Ne? Gibt es ja so ein schönes Sprichwort. Also das sind Sachen Gear, sag ich mal.
Jetzt hat man das geschafft. Man hat die Basics drauf. Wir haben sicherlich auch ein paar Zuschauer, die schon fortgeschritten sind und vielleicht auch schon ein Gehäuse und eine Lampe haben. Wie findet man denn seinen eigenen Stil? Also natürlich, Auftragsarbeit erfordert, dass man das ausführen kann, was andere sagen, aber man entwickelt ja irgendwann als Kreativer, als Kameramann, als Fotograf so seine Note. Wie hast du deinen Stil gefunden und was wäre so der Tipp für andere, ihre Stilrichtung zu finden?
Ich weiß noch nicht, ob ich so meinen eigenen Stil gefunden habe tatsächlich, weil ich sehr unterschiedlich drehen
also
kann.
Ich glaube schon. Also ich würde jetzt mal sagen, wenn du vom Flo, von Lennart Rossenfeld oder von dir ich filme, würde ich schon sagen können, glaube ich, ein Video von dir.
Aber was ich damit sagen wollte, ist, ich glaube, ich kann auch sehr gut je nach Projekt anpassen. Ich kann cleane Bilder drehen. Ne? Willst du was Schönes für BBC-like Blue Planet haben? Aber dann eben das Szenische. Also ich kann da ein bisschen wechseln. Wobei ich eher versuche, diese Bilder unter Wasser ein bisschen szenischer zu gestalten. Also mehr aus dem zu mitzunehmen, von der Erfahrung auch über Wasser, die ich als Kameramann sammle. Gerade in Sachen, es muss nicht immer perfekt ausgeleuchtet sein von rechts und links. Du kannst auch mal mit einem Licht ganz coole Sachen erzielen. So. Oder du hast einen Leuchter dabei, der sozusagen von einer Seite Licht macht. Das sind so Sachen, an denen ich auch gerne in Zukunft ein bisschen mehr arbeiten möchte. Aber dieses Unterwasser Filmen ein bisschen szenischer zu machen. Das ist, glaube ich, das, woran ich arbeite. Und jetzt als Tipp, also wenn das Technische alles passt mit Licht, Weißabgleich auch nochmal ein Riesenthema, finde ich, dass die Farben und so passen, dann ist tatsächlich diese Ruhe, die ich gefunden habe in manchen Aufnahmen, durch Gewicht. Also ich mache auch an meine Kamera noch extra Gewicht, damit ich mehr Masse unter Wasser habe und die richtig ausbalancieren kann. Also dass du dieses Ding loslassen kannst, neutral ist oder ein bisschen hoch, ein bisschen runter, aber das ist wirklich, dass du so ein massives Ding hast. Dann, das ist so dieser nächste Step von kleiner Kamera auf große Kamera.
Ich merke schon, der könnte jetzt eine ganze Masterclass hier durchziehen. Ja,
dass du wirklich diese Mikro-Jitters rauskriegst und damit kriegst du so smooth Aufnahmen hin, also Schwenks unter Wasser und Co. Es gibt so viele Themen, deswegen ist es schwierig.
Also die Canon Academy, da reinschalten, wenn es noch weitere Tipps sein sollen. Wir kommen jetzt mit dir zu ein paar letzten Halbsätzen. Wir teasern was an und du vollendest den Satz.
In 10 Jahren wird KI in der Filmbranche
einiges verändert haben.
Sehr konkret. Wenn ich für ein Projekt unbegrenzte Filmförderung hätte, würde ich
ein Expeditionsboot kaufen und unter Wasser an die geilsten Plätze fahren, um geile Sachen zu drehen.
Der wäre ein Ort. Shoot.
Französisch-Polynesien wahrscheinlich.
Ah, ja, gute.
Eine Message, die ich unbedingt transportieren möchte, ist?
Mehr Miteinander, mehr zusammen.
Cool. Stark. Ein schwerwiegender, aber unterhaltsamer Fehler, der mir als professioneller Kameramann unterlaufen ist, war?
Das war ein Bug. Ich hatte mal eine Vorserie, wo eine Firmware drauf war, die noch nicht final ist. Und dadurch hat sich ein Fehler eingeschlichen in der Belichtung. Aber das war eigentlich, würde ich...
Du warst nicht schuld.
Aber ich hab auf jeden Fall Sachen verbockt. Aber ich überlege gerade, welches der so heftigste war. Schicke ich dir. Blenden wir auch ein. Sprachnachricht.
Du kommst noch ein zweites Mal wieder. Ja, genau.
Eine Person, mit der ich unbedingt einmal zusammenarbeiten möchte, ist?
Mann, ey, ihr habt echt schwierige Fragen. Mit Lukas.
Oh, ist ja, das machen wir mal. Nico, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Hat uns echt wirklich gefreut. Und ja, du hast ja noch eine ganz, ganz lange Karriere vor dir. Und hoffentlich haben wir dich irgendwann nochmal im Ocean Talk. Vielen Dank.
Das war Nico Deutsch, ein ziemlich abenteuerlicher Filmemacher. Und ich will jetzt überhaupt nicht oberlehrerhaft oder daddy-like wirken und trotzdem muss ich es einfach einmal sagen. Was Nico da für Geschichten erzählt hat, ist ja manchmal ganz schön haarsträubend. Die Bilder, die am Ende rausgekommen sind, beeindruckend, keine Frage. Aber er hat ja selber gesagt, so wie er damals unterwegs war, macht er das heute nicht mehr. Ich hoffe, das stimmt und ich hoffe vor allem, dass ihr euch das nicht als Beispiel nehmt, sondern von vornherein so sicher taucht, dass ihr gar nicht erst in so brenzliche Situationen kommt. Das, was er da vom Baikalsee erzählt hat, also ich glaube, da hatte er gleich mehrere Schutzengel dabei. Und mir ist es einfach ganz, ganz wichtig, wenn wir hier solche Abenteuergeschichten erzählen. Und es ist ja immer toll, Abenteuer zu erleben. Es ist immer toll, mutig zu sein und sich auch mal was zu trauen. Aber Leute, macht es in einem Rahmen, der sicher ist, bei dem ihr nicht den nächsten Fehler mit dem Leben bezahlen müsstet. Das ist es einfach nicht wert. So. Genug davon. Ich denke, ihr könnt das alle gut einordnen. Mir war es einfach nochmal wichtig, das Ganze zu betonen. Und falls ihr Lust auf eine weitere Folge habt, dann geht doch mal zurück in den August 2021. Eine der ersten Folgen, Nummer 17, mit Christina Karliczek-Skoglund. Sie hat auch ein Filmprojekt gemacht, das hieß Haie eiskalt und war dabei auf der Suche nach dem Grönlandhai. Eine total coole Folge, eine total coole Frau. Mir hat das richtig Spaß gemacht, mit ihr zu quatschen. Und falls ihr noch nicht bis dahin zurückgehört habt oder sogar seitdem schon dabei seid, dann ist das auf jeden Fall ein ganz heißer Tipp von mir, sich diese Folge auch mal anzuhören oder vielleicht erneut. Ich hoffe, diese Folge hat dir viel Freude bereitet, dich inspiriert und begeistert. Denn das ist genau das, was ich mit diesem Podcast tun möchte. Ich bin ja Moderator und Speaker, moderiere unter anderem diesen Podcast, aber auch alle möglichen Veranstaltungen, halte aber auch ganz viele Vorträge an Unternehmen, bei Veranstaltungen, aber auch viel an Schulen, wo ich genau das versuche, Menschen für die Meere zu begeistern. Mein Vortrag, der heißt ebenfalls Helden der Meere, und mir geht es darum, anhand von Geschichten deutlich zu machen, dass jeder und jede von uns zu einem Helden der Meere werden kann. Und dass das gar nicht so schwer, wie viele denken, denn auch wenn dieser Weg zugegebenermaßen relativ lang ist, fängt er doch mit kleinen Schritten an. Und die kann natürlich jeder und jede von uns gehen. Warum erzähle ich das? Ich freue mich natürlich, als Speaker und als Moderator an verschiedensten Stellen auftreten zu können. Dementsprechend wollte ich das hier einfach mal anbringen, und vielleicht ist das ja genau etwas für euer Unternehmen, für die Schule eurer Kinder oder ähnliches. Und wenn sich das spannend anhört, dann nicht zögern, sondern mich gerne kontaktieren. Dann kann man mal absprechen, was genau ihr vorhabt, wie ich dazu beitragen kann. Und dann freue ich mich natürlich, vorbeizukommen und euer Event mitzugestalten. Und mit dieser Idee verabschiede ich mich. Wo wir uns auf jeden Fall wieder hören, ist in 14 Tagen bei der nächsten Episode von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.
Thank you.